Vor einigen Wochen habe ich hier mal an einem Sonntagmorgen versucht, einen Überblick zu geben über die 7 Gleichnisse des Himmelreichs aus Matthäus Kapitel 13. Mir war es damals ein Anliegen, die Entwicklung des Reiches Gottes bis zur Wiederkunft Jesu Christi zu zeigen, anhand dieser 7 Gleichnisse, wo Jesus Christus eine Entwicklung beschreibt bis hin zu seiner Wiederkunft. Und heute Morgen möchte ich etwas Ähnliches tun, aber nicht mit den Gleichnissen, sondern mit den sogenannten 7 Sendschreiben. Ich darf euch bitten, Offenbarung Kapitel 2 und 3 aufzuschlagen. Heute wird uns das nicht gelingen, alle 7 zu behandeln, aber ich stelle mir vor, dass wir die Hälfte schaffen. Offenbarung Kapitel 2, das könnt ihr dann aufgeschlagen lassen. Wir werden ab und zu einen kleinen Abschnitt lesen. Ich will noch eine Vorbemerkung machen zu dem Aufbau der Offenbarung. Dieses letzte Buch der Bibel ist ja ein durch und durch prophetisches Buch. Es beschreibt in den Kapiteln 6 bis 19 die Ereignisse der sogenannten großen Trübsalszeit. Das sind die letzten 7 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Und diese Gerichte, die da beschrieben werden, haben schon viele Menschen neugierig gemacht. Ich kenne sogar jemand, der hat zum ersten Mal die Bibel in die Hand genommen und hat gleich hinten angefangen, wie bei der Zeitung, wenn man mit den Todesnachrichten beginnt, hat er hinten angefangen und hat die Offenbarung des Johannes zuerst gelesen. Mit der Folge, dass er danach die Bibel aus der Hand gelegt hat und bisher nicht wieder ernsthaft gebraucht hat. Also, der war neugierig auf die Gerichte, die da beschrieben werden, und so geht es manchen. Aber was ist mit den Kapiteln 1 bis 5? Mit denen die Offenbarung anfängt. Johannes sieht in Kapitel 1 den erhöhten Herrn Jesus Christus und er fällt zu seinen Füßen wie ein Toter. Das wäre uns auch so gegangen. Er sieht Jesus Christus mit einem langen Gewand, mit einem goldenen Gürtel, Haupt und Haare weiß wie der Schnee, die Augen wie Feuerflammen, Füße wie glühendes Erz und eine Stimme wie großes Wasserrauschen. Er sieht den auferstandenen, lebendigen, erhöhten Herrn, der bei Gott im Himmel ist. Und dann kommen die 7 Sendschreiben, in denen die Gemeinden auf Herz und Nieren geprüft werden. Und in Kapitel 4 und 5 wird der Leser vor den Thron Gottes geführt, in die unmittelbare Gegenwart Gottes und des Lammes. Warum dieser Vorspann der 5 Kapitel, bevor die Gerichte der großen Trübsalzeit beschrieben werden? Antwort: Damit sich der Leser der Offenbarung zunächst prüfen kann in seiner Beziehung zu dem Herrn. Gott wollte nicht, dass man einfach aus Neugierde da hineingeht und die Gerichte liest und guckt, was da passieren wird, aus Sensationslust und Effekthascherei und Neugier. Das wollte Gott nicht, sondern zuerst der prüfende Herr. Zuerst muss man Jesus Christus begegnen als dem Lebendigen, der beim Vater ist und der die Gemeinden und auch die Leser prüft. Da muss man sich die Frage gefallen lassen: Hast du mich lieb? Wie sich die Gemeinde von Ephesus auch fragen lassen musste. Wir werden das gleich sehen. Und alle Beschäftigung mit der Offenbarung soll das übergeordnete Ziel haben, dass unsere Liebesbeziehung zu Jesus Christus wächst und immer inniger wird. Und dass wir auch seine Erscheinung lieb gewinnen. Das heißt, dass wir uns wirklich freuen auf sein Kommen, wenn er kommt, um die Gemeinde zu sich zu nehmen. Die Offenbarung hat wie kein anderes Buch der Bibel eine Seligpreisung, eine Verheißung. Selig ist, wer da liest die Worte der Offenbarung und wer die Worte der Weissagung hört. Auf dem Studium der Prophetie liegt Segen, nämlich dass in uns die Liebe und das Verlangen nach dem Kommen Jesu geweckt wird und der Wunsch, ihm wirklich bereitet, entgegenzugehen. Soweit ein paar Vorbemerkungen. Die Sendschreiben haben also einen Charakter der Prüfung. Die Gemeinden werden auf Herz und Nieren geprüft. Und hier erfahren wir, wie der erhöhte Herr die Gemeinden sieht. 40 Jahre nach Entstehung der Gemeinden bekommen sie einen Zwischenprüfbericht von Jesus Christus, der im Himmel ist, über seinen Knecht Johannes. Das ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt einmal uns die 7 Sendschreiben vornehmen und auf den Charakter der einzelnen Gemeinden achten, dann ist es mein Anliegen heute Morgen, in ganz besonderer Weise die kirchengeschichtliche Deutung der Sendschreiben zu zeigen und eben den Zusammenhang von Ephesus bis Laodicea aufzuzeigen. Wenn wir mal hier schauen, Ephesus, das ist die Gemeinde ohne die erste Liebe, der die erste Liebe fehlte. Das wird kirchengeschichtlich gedeutet auf die ersten christlichen Gemeinden von 30 bis 95 nach Christus. Das waren die allerersten Gemeinden, die gerade jung entstanden waren durch den Dienst der Apostel. Und an diese Gemeinde von Ephesus, die für diesen Typ der ersten Gemeinden steht, geht dieses erste Sendschreiben. Und wenn wir mal lesen, die ersten Verse von dem Sendschreiben Offenbarung 2 an Ephesus, da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt, Jesus Christus wandelt inmitten seiner Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt, und hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Diese Gemeinde erhält zunächst ein kräftiges Lob. Fast alle Sendschreiben beginnen mit einem Lob. Das ist auch wichtig für unseren Umgang, wenn wir irgendwo Kritik äußern wollen, in der Ehe, an den Kindern, irgendwo im Betrieb. Wir sollten immer zuerst mit Positivem beginnen. So schlecht kann etwas gar nicht sein, dass nicht auch etwas wirklich anzuerkennen ist und zu loben ist. Und so hält es der Herr, er streicht hier wirklich positive Dinge heraus. Und ich möchte sagen, wenn der Herr Jesus heute Morgen über unsere Gemeinde hier solche Anerkennung aussprechen könnte, was wäre das eine Sache? Er sagt, ich weiß deine Werke, deine Mühe, damit ist gemeint deine missionarische Mühe. Das Wort Kopos, das hier steht im Griechischen, meint missionarische Mühe. Ihr Anliegen als Gemeinde, nicht gläubige Menschen zu erreichen. Ich weiß deine Mühe und dein Ausharren auch, dass du unter Verfolgung, unter Widerwärtigkeit trotzdem festhältst an mir und meinem Wort. Dass du Böse nicht ertragen kannst. Die Bibel sagt uns von vorne bis hinten schon im Alten Testament und erst recht im Neuen, dass Böses aus der Gemeinde rausgetan werden soll. Nicht aus der Welt. In der Welt können wir das Böse nicht entfernen, das ist illusorisch. Aber der Herr will die Gemeinde reinigen. Er will, dass in der Gemeinde das Böse hinausgetan wird und der Sauerteig ausgefegt wird. Er sagt, ihr habt die Apostel geprüft. Da waren Apostel, die gaben vor, Apostel zu sein und waren es gar nicht. Und die Epheser hatten eine Gabe der Unterscheidung und prüften diese Apostel. Wie wichtig ist diese Gabe? Es gibt auch heute Menschen, die treten auf mit einem apostolischen Sendungsbewusstsein oder sagen, wir haben eine Prophetie vom Herrn, wir haben Botschaften direkt von Jesus, direkt von Gott und es gilt diese Botschaften zu prüfen und auch diese Menschen zu prüfen, die das behaupten und das zu unterscheiden, ob das wirklich so biblisch-neutestamentlich ist oder nicht. Und sie waren nicht müde geworden. Gegenwind kann sehr müde machen. Wenn man lange Zeit in glaubensfeindlicher Umgebung leben muss, das kann sehr müde machen im Glauben. Immer ankämpfen gegen den Strom. Immer in der Familie oder im Berufsleben oder in der Nachbarschaft, im ganzen gesellschaftlichen Leben, immer gegen den Strom schwimmen. Das haben die Epheser-Christen gemacht und sie haben viel getragen. Sie hatten Leidensbereitschaft, sie sind nicht müde geworden. Und noch etwas erkennt der Herr an, wenn wir in Vers 6 lesen. Er sagt, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Die Epheser-Christen hassten die Werke der Nikolaiten. Ich kann euch sagen, ich habe in vielen, vielen Büchern gelesen, was damit gemeint sein könnte, die Werke der Nikolaiten. Wenn man da 12 Ausleger liest, dann haben 12 eine verschiedene Meinung dazu. Aber es ist vielleicht gar nicht so schwer. Nikolaiten, die ursprüngliche Wortbedeutung heißt Beherrscher des Volkes. Laos ist das Volk. Und Nike heißt Sieg und Beherrschen. Beherrscher des Volkes, diese Nikolaiten, das waren Leute, die kamen schon in der allerersten Phase der Gemeinde auf. Die wollten das Volk, nämlich das gläubige Volk, beherrschen. Die wollten, indem sie Amtsträger in der Gemeinde wurden, das Gemeindevolk beherrschen. Ansätze einer Beherrschung der Laien durch Amtsträger. Das ist der Ansatz einer Unterscheidung der Gemeinde Jesu in einen Klerus und in die sogenannten Laien. Das wollte sich hier schon in die allererste Gemeinde in Ephesus hineinschleichen, dass die, die Ämter inne hatten, die anderen mehr oder weniger beherrschen wollten. Und hier kann der Herr noch anerkennen und sagen, bei euch in der Gemeinde von Ephesus wird das nicht geduldet. Ihr hasst die Werke der Nikolaiten. Ihr hasst nicht die Nikolaiten, aber die Werke der Nikolaiten, diese Volksbeherrscher. Wisst ihr, die Gemeinde ist ein Leib und Christus ist das Haupt an diesem Leib. Und der Herr möchte, dass keine Spaltung in diesem Leib ist und schon gar nicht eine Spaltung in Klerus, in eine Priester- oder sonstige Amtsschicht und in Laien. Das spaltet die Gemeinde Jesu seit fast 2000 Jahren. Und das will der Herr nicht, das ist ihm ein Gräuel. Er selbst hat gelehrt, einer ist euer Meister oder Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Die Gemeinde besteht aus Brüdern und Schwestern, ein Leib. Und er ist nicht gespalten, er darf nicht gespalten werden. Und dann kommt auch an diese Gemeinde ein Tadel. Nachdem der Herr vieles anerkannt hat und positiv gewürdigt hat und herausgestellt hat, muss er doch etwas tadeln. Nämlich, er sagt in Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Interessant ist, wie vor Menschen alles sehr gut und manchmal bestechend aussehen kann. Wenn man so in eine Gemeinde kommt irgendwo, wie schnell kann man sich blenden lassen? Oh, die haben ein neues Gemeindehaus gebaut. Oh, die haben aber ein tolles Musikprogramm. Oh, so viele Leute kommen da sonntags hin. Wie leicht lässt man sich von äußeren Dingen blenden? Und der Herr sagt vielleicht zu dieser Gemeinde, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Vielleicht muss er das heute Morgen über uns sagen als Gemeinde. Dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe, das ist die Liebe von zwei Verliebten vor der Hochzeit. Und hoffentlich hält die an. Aber das ist die erste Liebe in der Verlobungszeit, vor der Hochzeit, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Wenn einem kein Opfer zu groß ist, um sich zu sehen und sich zu treffen und miteinander zu reden und zu kommunizieren und sich gegenseitig viel Gutes zu tun. Das ist die erste Liebe. Hier sehen wir, worauf es dem Herrn ankommt. Wisst ihr, was die letzte Frage des Herrn Jesus an einen Menschen war vor seiner Himmelfahrt? Petrus, hast du mich lieb? Und der erste Tadel des erhöhten Herrn vom Himmel herunter an eine Gemeinde heißt: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Da sehen wir, worauf es unserem Herrn ankommt. Auf die Liebesbeziehung zu ihm. Was hat man aus dem Christsein gemacht? Eine Dogmenfrömmigkeit, eine Kopffrömmigkeit, ein Kopfglauben, Glaubensbekenntnisse runterleiern können und alles Mögliche. Oder in irgendwelchen Formen leben. Das alles ist sekundär und ganz zweit- und drittrangig. Hier sehen wir, worauf es dem Herrn ankommt. Er möchte, dass wir in der Liebesbeziehung zu ihm stehen. Dass wir ihn wirklich lieb haben, Christus lieb haben, ist mehr als alles Wissen und alles andere. Ich werde vielleicht am Schluss noch ein paar Worte dazu sagen. Also die erste Gemeindegeneration, das war die Gemeinde der Jahre 30 bis 95, man kann auch sagen bis 100, die ersten christlichen Gemeinden, die entstanden. Und schon hier muss der Herr sagen: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wir wollen die zweite Gemeinde anschauen. Das ist die Gemeinde von Smyrna. Smyrna heißt auf Deutsch Myrrhe, ist ein Symbol des Leidens und Sterbens. Myrrhe wurde zum Einbalsamieren verwendet. Und diese Gemeinde steht für die Epoche der verfolgten Gemeinde im Römischen Reich. Man kann sagen vom Jahr 95 bis 313 nach Christus, mal grob eingeteilt. Da waren diese grausamen Christenverfolgungen. Diese Gemeinde erhält keinen Tadel, aber auch kein besonderes Lob. Und der Herr sagt zu der Gemeinde von Smyrna in Vers 10, ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Interessant, mehr als ein Dutzend römische Kaiser haben in dieser Periode über 200 Jahren regiert, aber nur 10 von ihnen, nur in Anführungsstrichen, waren Christenverfolger. Der Herr sagt, ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Vielleicht ist dieses 10 Tage ein Hinweis auf die 10 Kaiser von Domitian bis Diokletian, die Christenverfolger waren. Grausame Christenverfolger. Zur Zeit des Kaisers Diokletian wurden Kaiserbilder aufgestellt im ganzen Römischen Reich. Und vor dem Kaiserbild stand eine Feuerflamme, eine Ölfeuerflamme. Und alle Untertanen mussten vor diesem Bild vorbeigehen und mussten nur ein paar Weihrauchkörnchen in das Feuer reinstreuen und damit dem römischen Kaiser und Gott verehren. Und die Christen standen vor der Gewissensfrage: Tun wir das? Und da gab es Christen, die haben gesagt: Ach, bloß ein paar Weihrauchkörnchen, das machen wir, aber wir beten doch den Herrn Jesus an und ihm verehren wir als Gott, aber Was soll's mit dem paar Weihrauchkörnchen? Und sie haben das gemacht. Aber viele, viele Christen in dieser Phase haben es nicht gemacht und sind auf grausame Weise gestorben, weil sie nicht bereit waren, dem römischen Kaiserbild Weihrauchkörnchen zu opfern. Stellt euch mal das vor. Wenn wir je einmal vor diese Entscheidung gestellt würden. Das fängt aber nicht erst dann in dieser Stunde an, dass ich dann sagen kann, ja, in der Stunde, da werde ich mich ganz zu dem Herrn bekennen. Das fängt heute in unserem Leben an, in vielen kleinen Entscheidungen unseres Alltags, ob wir dem Herrn treu sein wollen, im Kleinen. Und wo wir im Kleinen treu sein werden und uns bewähren, da werden wir auch einmal die Kraft bekommen, wenn wir so herausgefordert werden. Da kann keiner von uns heute die Hand ins Feuer legen und sagen, da werde ich ganz eisern bekennen. Ich jedenfalls kann es nicht. Aber im Kleinen können wir uns bewähren. Dieses Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna hat der verfolgten Gemeinde zu allen Zeiten viel Trost gegeben. Weil der Herr Jesus lenkt hier den Blick vom gegenwärtigen Leiden der Gemeinde weg, hin auf seine Auferstehung, hin auf das ewige Leben. Er sagt, wer überwindet, dem wird vom zweiten Tod kein Leid geschehen. Der wird nicht in die Hölle kommen, sondern er wird im Himmel sein. Und darauf schaut, das hat den verfolgten Christen zu allen Zeiten viel Trost und Ermutigung gegeben. Kommen wir noch zu einem dritten Sendschreiben heute Morgen. Da werden wir dann unterbrechen und nächste Woche, wenn Gott will, weitermachen. Das Sendschreiben an Pergamon, das ist die Gemeinde ohne Unterscheidungsvermögen. In dieser Phase der Gemeinde von 313 bis 600 bis ins tiefe Mittelalter hinein entstand die Vermischung von Staat und Kirche, und zwar unter dem römischen Kaiser Konstantin. Man nennt das das konstantinische Zeitalter. Der Kaiser Konstantin kam an die Macht durch die Schlacht an der Elbischen Brücke 312, und dann hat er 313 das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Er selber bekannte sich zum Christentum und hat das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich gemacht. Und als er starb und sein Nachfolger Theodosius an die Macht kam, da wurden nicht mehr die Christen verfolgt, sondern die Nichtchristen von der entstandenen römischen Staatskirche verfolgt. Jeder Bürger musste getauft werden, jeder Bürger musste Christ werden. Und hier begann der Ausschluss der jüdischen Kulturgemeinde aus dem christlichen Abendland, denn die Juden ließen sich nicht christlich taufen, und von da ab begann die Judenverfolgung in der ganzen Geschichte des christlichen Abendlandes seit Theodosius 381. Also wir sehen hier die Vermischung von Staat und Kirche. Interessant ist zu wissen, was Pergamon wörtlich übersetzt heißt. Pergamon bedeutet fest verheiratet. Hier geschah eine Vermählung zwischen Kirche und Staat. 313, ein ganz verhängnisvolles Datum in der Kirchengeschichte. Kirche und Staat gingen eine feste Verbindung ein. Und das will Gott nicht. Gott wollte nicht, dass Kirche und Staat zusammenkommen. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. Wir haben nichts gegen den Staat, aber Staat und Kirche gehören nicht zusammen. Und hier geschah diese Vernunftehe von Staat und Kirche. Darum muss der Herr zwei Dinge tadeln in diesem Sendschreiben an Pergamon. Er spricht von der Lehre Biliams, die in die Gemeinde eingedrungen war. Wir lesen Kapitel 2, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Wer die Geschichte des Alten Testaments ein wenig kennt, der weiß, dass Biliam eine zwielichtige Gestalt war, ein Seher, ein Prophet. Er sollte gegen Bezahlung das Volk Israel verfluchen, musste es aber jedes Mal segnen. Gott wandte seinen Fluch in Segen um. Und dann besann er sich auf eine andere Taktik. Auf seine Empfehlung hin wurden Frauen der Moabiter und Midianiter ausgesandt, um die jüdischen Männer zu verführen. Dazu gehörte auch die Götzenverehrung. Und so geriet Israel unter den Fluch Gottes, nachdem sie sich mit den heidnischen Frauen und deren Religionspraktik vermischt hatten. Die Lehre Biliams bedeutet also Ermutigung zum sittlichen Verfall durch blutsmäßige Vermischung von Gläubigen mit Heiden, was zwangsläufig zur Unzucht und Götzendienst führen muss. Schaut, und jetzt verstehen wir Pergamon. Fest verheiratet. Im konstantinischen Zeitalter ging die Christenheit eine enge Verbindung mit dem Staat ein. Es kam zu dieser unseligen Verquickung von Staat und Kirche. Das musste zwangsläufig zu Unzucht auf religiösem Gebiet und zu Götzendienst führen. Menschen wurden einfach getauft und zu Mitgliedern der Gemeinde gemacht, ohne dass sie wiedergeboren waren, ohne dass sie glaubten, ohne dass sie den Herrn kannten. Auf diese Weise strömten Tausende von Heiden in die Kirche und brachten auch ihren Götzendienst mit in die Kirche hinein. Damals ist auch die Taufe von kleinen Kindern eingeführt worden, in dieser Zeit des konstantinischen Zeitalters. Denn die Heiden hatten einen Ritus, dass sie ihre Neugeborenen in einem Ritus den Göttern weihten, und so wurde das mit in die Kirche hineingebracht, und schon die Neugeborenen nach ein paar Wochen wurden in den Kirchen dem Gott geweiht, und das wurde verbunden mit der Praxis des Besprengens mit Wasser. Pergamon fest verheiratet, Vermählung von Kirche und Staat. Zum anderen tadelt Jesus Christus, dass die Lehre der Nikolaiten geduldet wurde. Eben haben wir im Sendschreiben von Ephesus gehört, Nikolaiten, das waren die Beherrscher des Volkes. Und was die Gemeinde von Ephesus noch abwehrte, dass der Leib Christi, die Gemeinde, zerspalten wurde in Herrschende im Klerus und Beherrschte im Laienvolk, das brach hier im konstantinischen Zeitalter in die Gemeinde hinein. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Pergamon duldete diese verwerfliche Lehre der Nikolaiten. Das gibt uns mehr Licht jetzt noch. Während dieser Periode der Kirchengeschichte bildete sich nämlich der Unterschied zwischen den Amtsträgern der Kirche, in diesem Fall der römisch-katholischen Kirche, und den einfachen Gemeindegliedern heraus. Es entstand ganz offiziell diese Zweiteilung Klerus und Laien. Das ist die Lehre der Nikolaiten, der Volksbeherrscher. Gar nichts anderes. Ihr lieben Geschwister, das ist mir sehr ernst heute Morgen. Wir haben eine junge Gemeindearbeit. Unsere Gemeinde ist nicht mal 3 Jahre alt. Und wir haben zurzeit 3 hauptberuflich dienende Brüder hier bei uns. Den Dieter, den Johannes und mich. Das ist sehr selten. Ich glaube kaum, dass es noch viele Gemeinden in Deutschland gibt, die 3 hauptberuflich dienende Brüder haben im Augenblick. Das wird auch nicht immer so bleiben, ganz gewiss nicht. Aber ich möchte das heute Morgen mit aller Deutlichkeit sagen. Der Dieter, der Johannes und ich, wir sind Brüder unter Brüdern. Wir wollen kein Klerus sein. Wir wollen keine Volksbeherrscher sein, keine Nikolaiten. Wir sind Brüder unter euch, Brüdern und Schwestern. Wir haben keine höhere Stellung als ihr im Blick auf den Leib. Ganz gewiss nicht. Wir sind welche von euch. Ein einziger Unterschied ist da, wir haben zurzeit das Vorrecht, dass wir hauptberuflich dem Herrn hier in der Gemeinde dienen dürfen und somit vielleicht mehr Zeit zur Verfügung haben zum Dienst als ihr, die ihr im Beruf steht. Das ist der einzige Unterschied, sonst keiner. Wir sind keine Prediger- oder Pastorengemeinde und wollen das auch nicht anstreben. Andere Gemeinden können das tun, das müssen sie selbst verantworten. Wir wollen das nicht. Wir streben die Struktur einer freien Brüdergemeinde an, so wie wir es auf der Grundlage des Wortes Gottes erkennen. Wir wollen keine Volksbeherrscher, sondern schlichte Ältestenbrüder, die als Vorbilder der Herde leiten und dienen. Wer bisher in diesem Stück anders gedacht hat oder geprägt war von seinem Gemeindegrund, wo er herkam, den bitte ich herzlich, sich vom Wort Gottes korrigieren zu lassen. Auch Pergamon wurde zur Buße gerufen in diesem Stück, weil sie die Lehre der Nikolaiten geduldet haben. Und dann bekam Pergamon eine wunderbare Verheißung, mit der ich heute Morgen schließen möchte. Wir lesen Vers 17 in Kapitel 2. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Wer überwindet? Das Manna war Israels Nahrung, als sie aus Ägypten in die Wüste gezogen waren. Das heißt, Gott versorgte sein Volk auch in der Wüste. Und das ist eine wunderbare Ermutigung für alle, die herausgehen aus Ägypten, in die Wüste hineingehen. Das heißt, die vielleicht auch um ihrer Konsequenz willen im Blick auf Gemeindefragen finanzielle oder gesellschaftliche Nachteile befürchten müssen, weil sie herausgehen und auch gemeindlich dem Herrn nach der Schrift folgen. Hier ist die Verheißung. Der Herr wird für dich sorgen. Selbst wenn du irgendwelche finanziellen Nachteile hättest dadurch, dass du nicht mehr in einer der großen Kirchen bist. Wenn du vielleicht geschäftlich fürchtest, dass dich ein paar Kunden verlassen oder sonst irgendetwas passieren könnte. Oder gesellschaftlich, dass du an Ansehen verlierst. Hier ist die Verheißung. Der Herr wird dich mit dem verborgenen Manna nähren. Er wird dich durchbringen und du wirst viel Segen haben und die Gemeinschaft mit ihm wird enger werden, wenn du auch bereit bist, in diesem Stück dem Herrn nach der Schrift zu folgen. Lasst uns hier heute Morgen unterbrechen, noch nicht zum Schluss kommen. Wenn möglich, werden wir heute in einer Woche die anderen Sendschreiben betrachten und die Entwicklung der Geschichte weiterverfolgen bis zur Gegenwart, wie sie hier prophetisch in den Sendschreiben vor fast 2000 Jahren gegeben wurde. Und lasst uns das lehrmäßig mitnehmen, dass der Herr die Lehre der Nikolaiten hasst und was das für uns bedeutet, auch als Gemeinde. Und lasst es uns für uns persönlich mitnehmen, dass der Herr die erste Liebe möchte. Und wo es sie bei uns heute Morgen nicht findet in unseren Herzen, da hat es keinen Sinn, dass wir Klimmzüge machen, sondern da dürfen wir es ihm sagen, Herr Jesus, du siehst, wie es in meinem Herzen zu dir aussieht, was ich wirklich aus Liebe zu dir tue, ob ich aus Liebe zu dir die Bibel lese, ob ich aus Liebe zu dir Gebetszeit verbringe, ob ich aus Liebe zu dir in die Versammlung komme, ob ich aus Liebe zu dir Briefe schreibe, Anrufe tätige, Besuche mache oder was auch immer oder meine Zeit verplane. Herr, erweck mich wieder neu. Zeig mir wieder neu deine große Liebe am Kreuz. Da wird mein Herz, das von Natur wie ein Eiszapfen ist, erwärmt von deiner Liebe. Da kann ich mich neu aufrichten. Da kann neue Liebe und Treue zu dir entstehen. Etwas noch ganz am Ende. In den 50er Jahren war eine Erweckung in Uganda in Afrika und ein schwarzer Bruder bat einen englischen Evangelisten namens Butler, zu ihnen in die Erweckungsarbeit nach Uganda zu kommen. Und dann kam dieser Bruder Butler nach Uganda und dann saßen schwarze Brüder da, die wollten ihn vor Dienstbeginn prüfen. Und es war interessant, was sie ihm für Fragen gestellt haben. Drei Fragen. Bruder Butler, fragten die schwarzen Brüder, den englischen Evangelisten, bist du von ganzem Herzen bekehrt zu Gott? Ja, sagte Butler, das bin ich. Bist du bereit zum Dienst für Jesus mit deinem ganzen Leben und mit deiner ganzen Kraft? Ja, sagte Bruder Butler. Und dann dachte er, nun, dann ist alles in Ordnung. Und dann stellten die schwarzen Brüder noch eine dritte Frage. Bruder Butler, fließt dein Becher über? Und das traf ihn. Fließt dein Becher über? Das bedeutet, stehst du in der ersten Liebe zu deinem Herrn? Und Butler schrieb selber in sein Tagebuch, ich musste Buße tun. Und er tat Buße und bat den Herrn um Vergebung für alle Lauheit und weihte sich neu dem Herrn. Und dann durfte er in ganz großem Segen in dieser ugandischen Erweckungsarbeit dienen und viel einbringen. Die Frage heute Morgen, fließt dein Becher über? Stehst du in der ersten Liebe zum Herrn?